Wir blättern zurück und kommen zum Tagesordnungspunkt 4. Und ich begrüße, Frau Professor Dr. Clement. Wir freuen uns sehr, dass wir auch heute der Tradition, der guten Tradition folgen und einen Bericht der Universität Kassel hier in unserem Hause vorgestellt bekommen. Sie mussten jetzt einen Moment warten. Vielen Dank für Ihre Geduld. Bitte.
Oh, großartig, vielen Dank.
Ja, jetzt würden wir woanders hingehen.
Das ist, glaube ich, gut. Super. Ja, ich danke Ihnen sehr. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und Ihnen ein paar Themen aus der Universität vorstellen kann. Sie kennen natürlich die Universität und Sie hören einmal im Jahr so einen Vortrag. Deswegen verzichte ich ein bisschen darauf, jetzt Ihnen die Grunddaten der Universität Ihrer Stadt vorzustellen. Das wissen Sie sowieso und habe mich bemüht, Ihnen solche Themen hier nochmal aufzurufen, die vielleicht ein bisschen aktueller sind oder wo Sie vielleicht auch Rücksprachebedarf haben aus irgendwelchen Gründen. So funktioniert es nicht. Warum eigentlich nicht? So funktioniert es. Worüber ich sprechen möchte, ist so ein bisschen eine etwas ungeordnete Liste von Themen. Ich beginne mal mit den aktuellen Themen, die uns gerade etwas unter den Nägeln brennen, nicht nur an der Universität Kassel, sondern insgesamt an den Hochschulen im Land und komme dann zu ein paar Themen, die so etwas strukturierter vielleicht uns alle betreffen. Nochmal ganz kurz, falls Sie es vom letzten Jahr nicht mehr so ganz genau wissen, wir sind eine mittelgroße Universität, ein bisschen auf dem flachen Land. Durch die Geschichte der Gesamthochschule ist es gekommen, dass wir die einzige Universität und Hochschule, staatliche Hochschule in der Region sind. Das heißt, wir haben immer vor Augen, dass wir auch einfach einen Bildungsauftrag für die Region abzudecken haben. Ein Fünftel unserer Studierenden studiert auf Lehramt. Wir haben soziale Arbeit. Wir haben ein sehr, sehr breites Fächerspektrum. Ich sage immer, außer Volljuristen und Medizin eigentlich fast alles. Wir haben im Moment ungefähr 23.000 Studierende, ungefähr 300 Professuren, wobei wir im letzten Jahr oder jetzt im Laufe eines Jahres 40 neue Professuren zu uns geholt haben. Also da findet so ein bisschen ein Generationenwechsel statt. Und wir haben auch, das muss man der Landesregierung zugutehalten, mit dem 300-Stellen-Programm kriegen wir auch eine ganze Reihe von neuen Professuren an unsere Universität. Das heißt, da findet gerade relativ viel Aufbruch statt. Wir hatten jetzt Neuberufenentage. Da waren 27 junge Menschen, die sich vorgenommen haben, ganz viel zu reißen an unserer Uni. Da passiert im Moment richtig was. Ich kann jetzt da nicht so richtig auf den Bildschirm gucken. Genau, wir haben, das haben Sie alle noch vor Augen, eine Phase sehr dynamischen Wachstums hinter uns, wo in Kinosälen und Krankenhäusern unterrichtet wurde und in Kirchen. Das kommt jetzt so langsam zu einem Stillstand, muss man sagen. Also Stillstand im Sinne von Konsolidierung von Studierendenzahlen. Und dadurch, dass wir gleichzeitig mehr Professuren haben, kommen wir jetzt so langsam in eine Region, wo Betreuungsrelationen wieder abnehmen. Eine Betreuungsrelation, das bedeutet, wie viele Studierende habe ich eigentlich pro Professorin oder Professor? Und da haben wir uns vorgenommen, von diesen ganz großen Zahlen ein bisschen runterzukommen und jetzt in eine Situation zu gelangen, wo Studierende mehr Ansprechpersonen finden, wenn sie denn welche suchen. Und diese Kurve, die danach abwärts zeigt, die verdeutlicht, dass das so ist. Wir haben uns vorgenommen, da besser zu werden und wir sind da auf einem guten Weg. Das hängt auch damit zusammen, dass wir eben jetzt eine ganze Reihe neuer Professuren einrichten dürfen. Jetzt komme ich zum Thema Energie. Das ist das, wo Sie, wann immer Sie gerade mit Hochschulpräsidien sprechen, was ganz oben aufliegt. Zunächst mal vielleicht die gute Nachricht. Wir bemühen uns darum, als Nachhaltigkeitsuniversität noch mehr an Profil zu gewinnen. Und das bedeutet für uns auch, dass wir in unserem Betrieb, wir sind ja auch ein großes Wirtschaftsunternehmen in der Region, dass wir da nachhaltiger werden wollen. Wir haben ein Green Office eingerichtet und bemühen uns, mehr regenerative Energien auf dem Campus zu holen, unseren eigenen Betrieb so einzurichten, dass wir weniger Energie vergeuden und da sparsamer mit umgehen. Wir haben die 8. Solaranlage jetzt auf die Dächer bekommen. Also das heißt, wir geben uns einfach Mühe, dass unser Betrieb als Betrieb nachhaltig wird. Und wir haben, das haben ja im Moment alle staatlichen Einrichtungen zu tun, uns vorgenommen, im kommenden Winter 20% weniger Energie zu verbrauchen. Was ein Wort ist, wenn man sich überlegt, dass Universitäten mit ihrer Energie zum Beispiel Rechner betreiben, zum Beispiel Hörsäle heizen oder Büros. Aber das haben wir uns vorgenommen und da geben wir uns auch ordentlich Mühe. Dennoch kommen wir jetzt mit den erwartbaren Energiekostensteigerungen in ganz schwierige Gewässer. Sie sehen hier, das sehen Sie leider noch nicht, Entschuldigung. Hier sehen Sie das, dass wir, gucken wir, ob ich diese Lampe ankriege, nee. Lampe hat es leider nicht, aber Sie sehen diese grünen Balken, die zeigen Ihnen, dass wir im Grunde weniger Energie, also dass wir eine ganze Menge Energie einsparen. Wir erwarten, dass wir im nächsten Jahr ungefähr 3 Gigabyte weniger an Energie verbrauchen werden. Das heißt, diese grünen Balken, die gehen zurück. Was aber enorm in die Höhe geht, sind die Kosten, die wir zu bewältigen haben. Und wir rechnen da im Moment, das beruht auf einer Schätzung des LBIH, mit Mehrkosten im Strombereich von 10 Millionen Euro. Das ist natürlich eine schwierige Diskussion. Wir wissen, dass wir nicht die Einzigen sind, die mit solchen Themen zu tun haben. Und wir sind uns da bewusst, dass wir da auch einen Beitrag leisten müssen, einfach als staatliche Einrichtung. Das wollen wir auch tun. Wir wissen, dass auch noch nicht alle Glocken geläutet sind, noch nicht alle Messen gelesen. Man weiß nicht, wie die Energiepreisbremse wirken wird, wie wir als Hochschulen davon auch profitieren. Gleichzeitig macht uns die Situation, das verstehen Sie sicher, große Sorgen. 10 Millionen Euro, das sind 120 Stellen. Das muss man irgendwie dann auch, also irgendwie muss es ja gehen und wir wissen noch nicht so richtig wie. Das heißt, an der Stelle sind wir tatsächlich in Sorge und besprechen das natürlich auch mit der Landesregierung, wie wir da zu einem Ergebnis kommen können. Aber da sind wir nicht die Einzigen, das weiß ich auch. Krankenhäuser trifft das nochmal in einer ganz anderen Weise, aber uns trifft es eben auch. Und an der Stelle muss ich wirklich ganz deutlich sagen, machen wir uns schon erhebliche Sorgen. Gleichwohl, was wir natürlich tun an einer Hochschule, ist, dass wir forschen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil neben der Lehre und dem Transfer dessen, was wir tun. Und wir bemühen uns da, das wird Herr Finkeldey Ihnen hier auch schon vorgestellt haben, um eine Profilierung. Das machen alle Hochschulen, alle schreiben sich Profilierung auf ihre Fahnen. Das ist auch, denke ich, ein ganz wichtiges Unterfangen, weil man natürlich nicht an allen Hochschulen der Republik zu allen Themen alles forschen kann, sondern es ist schon sinnvoll, ist da Schwerpunkte zu bilden. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, also zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Physik und lassen alles andere weg. Das wäre sicher auch kein verantwortungsvolles Vorgehen. Deswegen ist das schon ein Punkt, den wir an der Universität heftig diskutieren. Und wir sind jetzt inzwischen so weit, dass wir sagen, was wir nach vorne stellen wollen, das ist Forschung zu Themen mit gesellschaftlicher Relevanz. Wir wollen solche Themen beforschen, die auch zu Problemlösungen beitragen. Und das tun wir beispielsweise im Bereich Materialforschung. Wir bauen ja jetzt, da komme ich später noch drauf zu sprechen, ein neues Zentrum für die Naturwissenschaften, für die Physik auf dem Campus. Das wird der Materialforschung unmittelbar zugutekommen. Und wir haben in verschiedenen Forschungszusammenhängen arbeiten wir an solchen Materialien, die leichter sind, die langlebiger sind, die leichter recycelbar sind und die dazu beitragen sollen, unsere Gesellschaft ein bisschen nachhaltiger zu machen. Wir tun relativ viel im Bereich One Health. One Health, also eine Gesundheit. Darunter versteht man alle Ansätze, die sagen, die Vorstellung, dass alles um uns herum krank wird, nur die Menschen bleiben irgendwie gesund. Die wird auf die Dauer nicht so richtig funktionieren und dass das auch nicht so ist, das sehen wir alle in der Pandemie. Das heißt, gemeinsam mit der Landwirtschaft, mit der Biologie versuchen wir zu erforschen, wie können Ernährungssysteme, wie kann Landwirtschaft so strukturiert sein, dass der Gesundheit von Tier und Mensch am Ende zugutekommt. Ganz wichtiges Thema, was wir auch in Kooperation mit anderen Universitäten, beispielsweise mit Gießen, vorantreiben. Decent Work, also man könnte, ich sage immer, anständige Arbeit, und zwar eben nicht nur in Deutschland, wo das ja in der Regel soweit ganz ordentlich gelingt, jedenfalls vergleichsweise, sondern auch im Bereich von Lieferketten ist ein Thema, was wir auch in Ländern des globalen Südens beforschen. Mit unserer Architektur- und Landschaftsplanung kümmern wir uns um die Frage, wie kann Urbanisierung gewinnen? Wie kann auch zum Beispiel Landwirtschaft und Metropole, wie greift das ineinander? Sie kennen alle die Bilder, wo Kühe in Neu-Delhi auf der Straße rumlaufen. Aber sowas gibt es natürlich ganz viel, dass in großen Metropolen auch Gemüse angebaut wird oder kleinere Tiere gehalten werden. Und wie gelingt das, dass sowas in einer guten Art und Weise vorangeht. Gemeinsam mit dem IEE, also mit dem Fraunhofer Institut, arbeiten wir an Energienetzen. Das ist ja auch ein Thema für den Sandershäuser Berg übrigens. Wie kann man Energienetze so gestalten, dass regenerative Energien da gut eingespeist werden können? Das erfordert eine ganz andere Art von Steuerung, denn jeder, der Photovoltaik auf dem Dach hat, weiß, das Ding produziert immer dann Energie, wenn man es eigentlich nicht braucht, also tagsüber und wenn es warm ist und so. Und man muss da völlig andere Steuerungssysteme entwickeln, wie Energie bepreist wird, damit es dann auch dahin kommt, wo man es braucht und da auch genutzt werden kann. Das Thema extremes Licht und Chiralität ist ein Thema aus der Grundlagenforschung. Das machen die Physiker bei uns, die mit sehr hochwirksamen Röntgengeräten und Lasern dazu forschen, was passiert auf einer molekularen Ebene, wenn man mit Licht arbeitet, in welche Richtung drehen sich dann Moleküle, was passiert da? Also Grundlagenforschung und sicherlich am weitesten weg von dem Anspruch, wir tun was für die Gesellschaft relevant ist. Jedenfalls im Moment noch, gleichzeitig ein Bereich, in dem wir richtig, richtig gut sind und wo wir einfach viele Erfolge, wissenschaftliche Erfolge vorweisen können. Und dann haben wir einen Punkt, empirische Bildungsforschung, Hochschulforschung. Manche von Ihnen mögen das INSCHA kennen. Und in unserer Lehrerbildung machen wir auch viel empirische Bildungsforschung, um besser zu verstehen, wie funktioniert Lehren und Lernen, was können wir in unseren Schulen, aber auch in unseren Hochschulen noch besser machen. Das sind die Schwerpunkte unserer Forschung im Augenblick. Jetzt geht's wieder nicht. Warum? Auch nicht. Jetzt hat sich's irgendwie aufgehängt. Kann da mal jemand bitte einmal auf den Weiterknopf drücken?
Ja, genau.
Dankeschön. Aus diesen Forschungsschwerpunkten, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, haben wir jetzt zwei auserkoren, die für uns das Profil der Universität weiterentwickeln sollen. Und das ist zum einen sind das die Materialwissenschaften, vor allen Dingen im Fachbereich Maschinenbau und in der Physik, in der Zusammenarbeit dieser beider. Und der nächste Schwerpunkt ist Nachhaltigkeit, und zwar Nachhaltigkeit in einem ganz breiten Sinne, so wie die Vereinten Nationen das verstehen, also soziale Nachhaltigkeit, aber auch ökonomische Nachhaltigkeit und ökologische Nachhaltigkeit. Und da bauen wir, das haben Sie sicher in der Zeitung längst gelesen, das Kassel Institute for Sustainability, also das Nachhaltigkeitszentrum an der Universität Kassel auf, mit 17 neuen Professuren für 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Das erzähle ich Ihnen nachher noch mal genauer. Ein Erfolg, den wir in diesem Jahr eingeworben haben, ist das Programm Innovative Hochschulen. Da geht es darum, dass wir 8 Millionen Euro eingeworben haben, um in 5 Jahren gemeinsam mit Ihnen, also gemeinsam mit der Region, Themen voranzutreiben zwischen regionaler Entwicklung, Nachhaltigkeit und Wissenschaft. Das ist ein Programm, was relativ hohes Prestige hat, wo es nicht viele Universitäten gibt, die daran haben teilnehmen können. Und wir sind ganz stolz darauf, dass wir zu diesen Universitäten gehören und freuen uns darauf, gemeinsam mit der Region in den nächsten 5 Jahren da ganz viele neue Formate auszuprobieren, um zu gucken, wie kriegt man wissenschaftliche Ergebnisse da besser in die Region. Also, Sina, würdest du noch mal? Oder Sie? Dankeschön. Was wir uns da vorgenommen haben, ist, dass wir gemeinsam mit der Region und im Dialog mit der Region hier Transformationen auch wirklich gestalten können. Sie kennen das viel besser als ich, die Aussichten in der Region, die dadurch entstehen, dass wir, sagen wir mal, bei Volkswagen einen großen Umbau vor uns haben, dass im Energiebereich sich ganz viel verwandelt im Moment. Also wenn ich höre, Viessmann baut eigentlich nur noch Wärmepumpen, dann sieht man schon, da tut sich in der Region ganz viel. Wir haben SMA in der Region, auch Mercedes setzt auf E-Mobilität. Wir haben ganz viele kleine und mittlere Unternehmen, die sich in dem Bereich Nachhaltigkeit jetzt engagieren. Und wir haben natürlich jede Menge Themen im Bereich soziale Nachhaltigkeit und ökonomische Nachhaltigkeit, die uns beschäftigen. Und wir haben als Universität schon den Anspruch, hier gemeinsam mit der Region die Transformation zu gestalten. Wir wissen, das können wir auf 2 Weisen. Zum einen dadurch, dass wir kompetente akademische Fachkräfte zur Verfügung stellen der Region. Und da arbeiten wir mit den Akteuren in der Region zusammen, um herauszufinden, was braucht denn die Welt, was wir da an Inhalten auch zur Verfügung stellen könnten. Und es geht natürlich auch um Forschung, um Wissen, was man braucht, um eine solche Transformation voranzubringen. Und die Vorstellung ist schon, dass wir da gemeinsam zu so einer Modellregion kommen können für resiliente und regenerative Energiesysteme, wo wir durch unsere Forschung, aber auch durch unsere Lehre einen Beitrag leisten können und wo wir da gemeinsam ein Stück vorankommen können. Wir sind da im Transfer für, ich sage jetzt mal, eine Universität, ne, in Abgrenzung zu einer Hochschule für angewandte Wissenschaft, ohnehin relativ stark. Wir tun da eine ganze Menge und wir haben uns aber vorgenommen, mit diesem Programm Innovative Hochschule noch mehr zu tun. Und in unterschiedlichen Formaten, also wir denken da an sowas wie ein Lab, wo man zum Beispiel so ein Think Tank einrichten kann in der Stadt, wo Leute aus der Region zusammenkommen mit WissenschaftlerInnen, wo man aber vielleicht auch noch ExpertInnen von außerhalb einladen kann, die da mal mit reingehen und ganz konkrete Probleme bearbeiten. Wir haben 4 sogenannte Chairs benannt, das sind Professorinnen, die sich im Bereich Kultur, Natur, Technik und Gesellschaft da koordinieren, auf Akteure in der Region zugehen, auf die WissenschaftlerInnen zugehen und dann versuchen, solche Think-Tank-artigen Zusammenhänge aufzubauen. Also wir haben uns vorgenommen, da sehr viel stärker noch als zuvor mit der Region zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig haben wir auch viele Ausgründungen, das wissen Sie sicherlich. SMA ist da ja nur immer unser Vorzeigeunternehmen, aber es gibt ganz viele, nämlich mehr als 300 Unternehmen, die sich im Laufe der Zeit aus der Universität ausgegründet haben und die einfach auch eine Wirtschaftskraft darstellen in der Region. Mit, wir rechnen immer in den Regionalstudien, wird das errechnet, 5.200 Beschäftigte, die daraus hervorgegangen sind für die Region, über 400 Millionen Euro Umsatz. Also da ist der Transfer und die Ausgründung sind da einfach auch ein Wirtschaftsfaktor für die Region und das wollen wir gemeinsam mit Ihnen auch weiter ausbauen. Jetzt erzähle ich Ihnen was zu dem Nachhaltigkeitszentrum, was wir einrichten möchten. Wie gesagt, die Grundidee ist, 17 dieser neuen Professuren, die wir durch das Landesprogramm bekommen, einzusetzen für die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und was wir damit erreichen wollen, ist zum einen also Forschung, aber auch zum anderen Lehre. Wir wollen neue Studiengänge einrichten und wollen, dass unsere Universität für diese Nachhaltigkeitsforschung dann steht. Das wurde gegründet im Jahr 2020. Wir haben einen Vorteil an unserer Universität, der so ein bisschen, die Wirtschaftswissenschaftler sagen immer Unique Selling Point, also das, was sozusagen die Marke unserer Universität ausmacht. Und das ist, dass wir, da wir so ein breites Fächerspektrum haben und in jedem Fach nicht so ganz viele Professuren, dass wir immer schon gelernt haben, über Fächer hinweg zu forschen und zu lehren. Also wir sind ziemlich gut darin, interdisziplinär und transdisziplinär zu forschen. Und das sehen wir als Vorteil und das wollen wir nutzen auch in diesem Nachhaltigkeitszentrum. Wir haben deswegen gesagt, wir möchten jetzt das nicht nach Fächern besetzen. Man hätte ja auch sagen können, 17 Professuren, eine in Biologie, eine in Sport, eine im Bauingenieurwesen und so. Das machen wir nicht, sondern wir suchen das zu Problemen, die es gibt in der Welt. Das heißt, wir haben uns vorgenommen, zu diesen 17 großen Themenfeldern Professuren zu besetzen und das bedeutet, die können auch mal zwischen Fächern liegen, weil die Probleme der Welt ja sich immer nicht an Fächerlogiken halten. Also es gibt natürlich auch mathematische Probleme, aber das sind jetzt nicht die, die, sagen wir mal, unser Überleben bedrohen. Die relevanten Probleme in einer Gesellschaft finden in der Regel nicht in Fächern statt. 2020 ist also per Senatsbeschluss dieses Zentrum eingerichtet worden. Wir haben dann ein Gründungsdirektorium gebildet, wo wir aus allen Bereichen der Universität, Studierende, Mitarbeitende, ProfessorInnen und aus allen Fächern Leute zusammengeholt haben. Und in diesem Gründungsdirektorium haben wir zunächst mal als gute Deutsche eine Satzung verabschiedet und als eine Struktur ausgedacht, wie das denn gehen soll. Und wir haben 4 Professuren ausgeschrieben. Und die haben wir eben nicht ausgeschrieben, wir suchen jemanden in alte Geschichte oder so, sondern wir haben ausgeschrieben und haben gesagt, wir suchen jemanden, der exzellent forscht im Bereich Nachhaltigkeit zu Gesellschaft, im Bereich Natur, im Bereich Technik, im Bereich, was habe ich vergessen, Kultur. Und dann haben alle gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Also wie soll das gehen? Wer soll in so eine Kommission reingehen? Das muss über Fächer gehen. Wer soll sowas begutachten, wenn man dann einen Geografen hat und man hat eine Ökologin? Wer soll das vergleichend begutachten? Das geht, die werden sich streiten und alles wird furchtbar werden. Wir haben das trotzdem versucht und ich muss sagen, es hat ganz wunderbar geklappt. Wir haben jetzt die ersten 2 Professoren eingestellt. Das ist zum einen Herr Fischer-Lescano, der eine Löwe-Spitzenprofessur direkt vom Land dafür bekommen hat. Ein Jurist, der sich aber eigentlich über rechtliche Fragen in der Natur befasst und da sehr renommiert ist, einen guten Ruf hat, durchaus ein streitbarer Mann, aber das sind wir in Kassel, halten wir ja aus. Und ein Andreas Braun heißt der, der für den Bereich Naturwissenschaften kommt, aber ein Geograf ist, also ein bisschen so außerhalb liegt und der sich um Landschaftsforschung kümmert und um die Frage, wie wird mit Landschaft am Sandershäuser Berg und woanders umgegangen und wie kann man das sinnvoll erforschen. Und eine dritte Dame, das im Bereich Kultur, die, glaube ich, unterschreibt ganz bald den Arbeitsvertrag. Und dann haben wir von den ersten vier Professuren drei besetzt. Und das ist für uns wichtig, weil dann die Gründungsphase aufhört. Und genau, hier ist noch auf dieser Folie Frau Professor Carstensen erwähnt. Die hat nicht so eine Kernprofessur, sondern eine ganz normale Professur an diesem Zentrum, die kümmert sich um das Thema Arbeit in Deutschland und anderswo und aus politikwissenschaftlicher und auch aus juristischer Sicht. Wir haben eine große Auftaktkonferenz durchgeführt mit 25 Panels und ganz vielen Menschen, die sich um Nachhaltigkeit, die darüber diskutiert haben und ihre Forschung aus unterschiedlichsten Sichten zusammengebracht haben. Und jetzt gehen wir in den spannenden Prozess, wo wir uns gemeinsam mit diesen neuen Professuren überlegen, welche Themen wir denn konkret in diesem Kassel-Institut beforschen werden. Gleichzeitig haben wir uns vorgenommen, neue Studiengänge zu schaffen. Und die Grundidee dabei ist, wir wollen einen Studiengang haben, der tatsächlich Nachhaltigkeit studierbar macht. Weil wir glauben, da gibt es schon auch Menschen, die nachher in beispielsweise Unternehmen oder in der Politik oder in Nichtregierungsorganisationen arbeiten, die tatsächlich NachhaltigkeitsexpertInnen werden wollen. Wir wollen aber vor allem Studiengänge einrichten. Wir wollen vor allen Dingen Studiengänge einrichten, wo man ein Fach studiert, sagen wir mal Maschinenbau oder Deutsch oder Agrarwissenschaften und Nachhaltigkeit. Und auf diese Weise dann FachexpertInnen zu Nachhaltigkeitsthemen kompetent zu machen, damit die dabei helfen können, nachher die Dinge zu tun, die man eben auch im Fach tun muss. Das heißt, wir stellen uns vor, der ganz links, das ist ein ganz normaler Studiengang, hier in dunkelblau. Man macht erst einen Bachelor und dann macht man einen Master. Und wenn man jetzt so einen SDG, also einen Nachhaltigkeitsstudiengang studieren würde, dann würde man die Fachdisziplin im Bachelor zwei Semester länger machen. Dann hat man genauso viel Fachdisziplin wie der andere Bachelor-Absolvent auch. Würde aber zusätzlich noch diese Nachhaltigkeitssäule mitstudieren. Und dann kann man entweder zwei Semester Master obendrauf setzen mit Nachhaltigkeit oder man kann vier Semester Fachdisziplin obendrauf setzen und ist dann, was auch immer, in welchem Fach auch immer man diesen Abschluss erwirbt, aber hat dann sozusagen die ganz normale Fachwissenschaft erworben. Und man kann das alles auch hintereinander studieren und nicht nebeneinander. Das geht auch. Das sind neue Studiengänge, die wir versuchen jetzt zu entwickeln. Das dauert mir alles ein bisschen länger, aber so ist das, weil man das planen muss und da muss man es rechnen, da muss man es durch die Gremien kriegen, da muss man es akkreditieren lassen. Dauert alles ein bisschen lange, aber wir sind bei einigen Studiengängen jedenfalls da schon auf einem ganz guten Weg und wollen das in den nächsten Jahren ausbauen. Das ist das Kassel Institute for Sustainability. Jetzt komme ich zu einem anderen Thema, dem Documenta-Institut. Ja, auch ein Thema, was sich hier schon verschiedentlich aus unterschiedlichen Perspektiven beschäftigt hat. Wir haben ja ein Documenta-Institut, auch wenn wir keinen Raum haben für dieses Documenta-Institut, gibt es das ja trotzdem. Das ist auf dem Campus im Moment untergebracht. Mit inzwischen drei Documenta-Professuren. Frau Liliana Gomez ist da tätig, Professor Felix Vogel und Frau Professor Miu. Und im Moment ist das unter der kommissarischen Leitung, findet es statt, von Professor Bude. Was wir uns wünschen von der Documenta GmbH, der Stadt und dem Land ist, dass es uns gelingen möge, dieses Documenta-Institut zu einem unabhängigen Forschungsinstitut zu machen, was natürlich Zugriff hat auf das Archiv, aber nicht unbedingt das Archiv in der Gänze beherbergen muss, was natürlich mit der GGMBH zusammenarbeitet, aber nicht ein Teil der GGMBH ist, also eine Formel zu finden, wie man eine wissenschaftliche Unabhängigkeit gewährleisten kann und trotzdem die Zusammenarbeit und den gemeinsamen Strang sozusagen für die GGMBH bietet. Und wir glauben, dass das gar nicht so besonders schwierig ist. Man bräuchte eine Kooperationsvereinbarung. Das kriegt man in anderen Zusammenhängen ja auch hin. Und wir hoffen, dass das jetzt dann demnächst ganz wunderbar leicht und geschmeidig vonstatten gehen kann. Das würde uns sehr freuen. Ein weiteres Thema, was unter Umständen so ein bisschen Unruhe verursacht hat, ist die Universitätsgesellschaft. Ich muss mal sagen, die Universitätsgesellschaft ist etwas, was wir natürlich an der Universität ganz großartig finden. Wir finden es toll, dass es fast 600 Menschen gibt, die in einem Verein Mitglied sein wollen, der sich für die Universität einsetzt. Und wir mögen das sehr, oft mit diesen Menschen gemeinsam in Kontakt zu sein, die zu informieren, die zu uns einzuladen, wenn wir Konzerte geben oder wenn es eine Veranstaltung gibt oder wenn es Diskussionsrunden gibt oder das Campusfest. Was sich im Laufe der Zeit als schwierig herausgestellt hat, das ist, das Ganze in Form eines Vereins zu machen. Das hat zunächst vor längerer Zeit mal Sinn gemacht, weil wir völlig andere Finanzierungsmechanismen an der Universität hatten. Da waren wir nämlich sehr stark vom Ministerium abhängig und alle unsere Finanzströme liefen immer übers Ministerium. Und da war es sehr, sehr praktisch, dass man einen Verein hat, wo man Drittmittel auf Konten bringen kann, wo man mal zwei Boote fürs Bootshaus kaufen kann und wo man ein bisschen Dinge tun kann, die eine Universität gerne tun möchte, unabhängig vom Wissenschaftsministerium. Das ist aber jetzt nicht mehr so. Wir haben jetzt eine Struktur, wo wir eine teilautonome Hochschule sind, wo wir große Finanzströme, 300 Millionen Euro, über die Universität selber abwickeln und wo wir diese Vereinsstruktur eher als Belastung erleben, denn als Unterstützung. Denn alles, was Sie finanziell über so einen Verein abwickeln, das muss man prüfen, da braucht man eine Rechnungslegung. Dann brauchen wir auch eine Rechnungslegung, dann braucht man einen Notar, dann brauchen Sie einen Kassenabschluss, dann braucht man einen Vorstand. Also dieses alles behindert uns eher in dem, was wir tun wollen, als dass es uns unterstützen würde. Gleichzeitig stellen wir fest, dass es in der Gesellschaft für alle möglichen Vereine nicht mehr so ganz viele Menschen gibt, die da gerne Mitglied werden wollen. Ich merke es beim Sportverein. Das ist nicht mehr so die, sagen wir mal, Organisationsform, in der junge Leute sich organisieren. Das heißt, wir haben es da mit einem Mitgliederschwund zu tun, insbesondere auch immer dann, wenn man fragt, möchtest du mal was arbeiten für diesen Verein, dann wird der Schwund besonders deutlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir möchten überhaupt nicht die Universitätsgesellschaft abschaffen, wie das manche vielleicht befürchten. Was wir abschaffen möchten, ist die Vereinsstruktur. Und das würde uns das Leben an manchen Stellen schon ziemlich vereinfachen. Wir sind im Moment in einer Situation, wo da sehr, sehr viel ehrenamtlich passiert. Wir ahnen, dass das nicht immer so bleiben wird. Und wir haben ein bisschen Sorge davor, dass uns der Verein am Ende des Tages mehr kostet, als dass er uns nützt. Deswegen, wo immer Sie hören, dass irgendjemand sagt, wir wollten die Universitätsgesellschaft abschaffen, sagen Sie nein. Die Präsidentin hat gesagt, das stimmt nicht. Stimmt nämlich auch nicht. Gut. Genau, das sagt das Gleiche im Grunde nochmal. Das ist das, was wir weiterhin tun wollen mit der Universitätsgesellschaft. Wir wollen den Verein aufgeben, aber wir wollen den Namen beibehalten, wir wollen die Ziele beibehalten, wir wollen sie alle weiterhin einladen, die das gerne möchten. Wir möchten sie informieren, digital, über alles, was an der Universität geschieht. Wir wollen sie zu Ereignissen einladen. Alles dieses soll weiterhin stattfinden. Und wer immer das gerne möchte, ist besonders herzlich eingeladen, unsere Studierenden mit einem Deutschlandstipendium zu unterstützen. Wer ein Deutschlandstipendium finanziert, da gibt der Bund nochmal die gleiche Summe drauf. Und auf die Weise können wir jungen Menschen ein Studium ermöglichen, die es an der Stelle sonst schwer haben. Das ist ein besonders lohnenswertes Unterfangen. Jetzt komme ich zu meiner letzten Folie. Das ist der Neubau Naturwissenschaften. Eine meiner ersten Amtshandlungen, einen Monat nachdem ich Präsidentin geworden war, bestand darin, gemeinsam mit Christoph Nolder an einem Preisgericht teilzunehmen. Das war ganz, ganz aufregend. Ich hatte sowas noch nie gemacht, wusste nicht, wie das funktioniert, wusste, es geht um unglaublich viel Geld und um eine wahnsinnig komplizierte Laborstruktur. Hier sehen Sie jetzt auch nicht die wirkliche, wie das mal werden soll, sondern das ist so ein städtebaulicher Plan, der das eher so andeutet. Sie sehen die Moritzstraße ziemlich in der Mitte, ne, so eine senkrechte Linie, das ist die Moritzstraße. Und irgendjemand hat eine Hand. Sie haben eine Hand, super. Und dann ist auf der rechten Seite von Ihnen aus gesehen das Campus Center. Und dann ein bisschen weiter nach oben und auf der linken Seite diese Gebäude, die da sich anschließen. Das sind die Naturwissenschaften. Die sind ja im Moment noch am AVZ und sollen Schritt für Schritt an den Campus geholt werden. Zuerst kommt die Physik. Die Physik wird ein wunderschönes Gebäude, waren wir uns alle einig, für Vorlesungssäle, Seminarräume und Büros mit einem Innenhof und so. Und davon ein klitzekleines bisschen getrennt gibt es ein Nanolabor. Das wird ein bisschen in den Boden eingelassen. Und das war das, was uns so nervös gemacht hat, denn dieses Nanolabor ist unglaublich anspruchsvoll. Nanoteile, ich bin ja Pädagogin, ne? Ich muss das nicht genau wissen, aber Nanoteile sind wahnsinnig klein. Und das führt dazu, wenn es wackelt, dann wackeln diese Nanoteile auch und dann kann man die nicht mehr messen. Und wackeln bedeutet in dem Fall, wenn in einem Kilometer Entfernung eine Straßenbahn vorbeifährt, dann ist es schon zu viel. Das heißt, man braucht ein Labor, was entkoppelt ist, schwingungsentkoppelt ist, was absolut temperaturstabil ist, was sich wirklich in keine Richtung irgendwie weder von der Temperatur noch von Elektrosmog noch von Schwingungen irgendwie bewegt. Und das ist kompliziert und die Physiker waren sehr nervös, ob das ihre neue Präsidentin, die wie gesagt Pädagogin ist, dann auch so richtig beurteilen kann. Aber Christoph, wir haben ein tolles Preisgericht hingekriegt mit klugen Architekten, so dass am Ende des Tages auch unsere Physiker beeindruckt waren, was die alles können. Und wir haben ein sehr schönes Gebäude ausgesucht und freuen uns darauf, wenn das bald gebaut wird. Und noch mehr würden wir uns freuen, wenn dann auch die Chemie und die Biologie und die Mathematik auch bald an den Campus kämen. Da müssen wir mit dem Land noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, damit das Geld dann dafür auch freigegeben wird. Ja, der Kanzler hat mir noch aufgetragen, ich möchte ausrichten, dass es schön wäre, wenn die Stadt und die Universität, nachdem wir ja nun, wie Christoph Nolder immer betont, ein Universitätsgelände mitten in der Stadt haben und davon ganz viel profitieren, aber natürlich auch ganz viel Verkehr verursachen, wenn das noch besser zusammenwachsen könnte, auch räumlich gesehen. Ich denke, er hat damit sowas wie öffentlichen Nahverkehr und diese Dinge gemeint. Und da arbeiten wir, glaube ich, aber auch gemeinsam dran, dass wir diesem Ziel etwas näher kommen. Das war das, was ich Ihnen hier vorstellen wollte. Wenn Sie Fragen haben, sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie das nochmal immer weitergeschaltet haben.
Flutlicht aus. Das ist wunderbar. Danke. Ja, erstmal auch von meiner Seite herzlichen Dank für den Überblick, für den Einblick in besondere Forschungsvorhaben, für Ihre Wünsche und für Ihre Anregungen. Ich bin sicher, dass auch von der Seite der politischen Vertreterinnen und Vertreter Entsprechendes zurückkommt. Alle Fraktionen, Sie kennen das Prozedere, haben jetzt die Gelegenheit, nochmal auf Ihren Vortrag Bezug zu nehmen. Und ich weiß nicht, ob Sie so lange stehen wollen oder ob Sie sich ein gemütliches Plätzchen, sonst wäre das neben Frau Friedrich. Sie haben dann selbstverständlich nochmal das Schlusswort. So, und die Rednerliste hat schon sich gefüllt, Herr Dr. von Rüden und Frau Elzner. Mehr Wortmeldungen habe ich bisher nicht gesehen. Bitte, ja, Hagelstein. Und dann Frau Bergmann.
Frau Vorsteherin, sehr geehrte Frau Präsidentin, Sie haben heute in eindrucksvoller Weise berichtet über die rasante Entwicklung unserer Universität zu einer innovativen und zukunftsorientierten Hochschule. Für uns Stadtverordnete ist Ihr Bericht zugleich ein deutliches Zeichen für die enge Verbundenheit zwischen der Hochschulgemeinde und der großen Mehrheit in diesem Hause. Wirft man einen Blick in die neueste Ausgabe von Publik, dem Magazin der Uni Kassel, das vor wenigen Tagen erst erschienen ist, jedenfalls bei uns erst im Hause angekommen ist. Und ich meine, Frau Clement, die Druckausgabe und darf als Seitenbemerkung Sie bitten, dafür zu sorgen, dass diese Druckausgabe erhalten bleibt und auch weiterhin verbreitet wird und nicht der Digitalisierung zum Opfer fällt. Wirft man einen Blick in diese Druckausgabe, so finden sich darin zahlreiche aktuelle Forschungsschwerpunkte, die gut zu dem Bild passen, das Sie heute entworfen haben. Sei es die Weltpremiere des Holz-Beton-Verbundbaues an der Ernst-Lanius-Schule, sei es die Digitalisierung von über 1000 Briefen der Mathematikerfamilie Dirichlet, sei es die Neugründung des Studierendentheaters. Ganz besonders, und das haben Sie zu Recht herausgestellt in Ihrem Vortrag, ragt jedoch der Neubau der Naturwissenschaften als ein weiterer Meilenstein für die Entwicklung der Universität und ein wichtiger Bau für die Forschung heraus. Und natürlich das neue Institute for Sustainability, an dem bis zu 17 Professoren beteiligt sind. Diese aktuellen Beispiele zeigen uns das Profil einer Hochschule, die über die regionalen Grenzen hinaus immer größere Anerkennung findet. Als Christdemokraten verfolgen wir den Wissenschaftsstandort Kassel natürlich mit wachem Interesse. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass für uns der Gedanke der Freiheit von Lehre und Forschung stets im Zentrum allen Handelns steht. Wir glauben, dass Sie sich diesem Prinzip ebenfalls verpflichtet fühlen, Frau Clement, und wünschen deshalb Ihnen weiterhin eine glückliche Hand für Ihre verantwortungsvolle Aufgabe. Alles Gute für die Zukunft. Ich möchte dann noch eine Frage stellen, die ich mir aufspare, bis alle vielleicht geredet haben, zu dem, was Sie inhaltlich zu dem Institut gesagt haben. Das war so interessant und faszinierend, dass ich mir da noch eine Frage aufspare für später. Vielen Dank.
Frau Elzner.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Professor Dr. Clement, vielen Dank für Ihre Rede, in der Sie uns den aktuellen Stand der Universität Kassel und die Zukunftsperspektiven präsentiert haben. Bevor ich detailliert auf diesen Bericht eingehen möchte, möchte ich betonen, welche Rolle die Universität Kassel für Bildungsgerechtigkeit spielt. Nicht nur, dass die Uni Kassel die einzige Hochschule in Nordhessen ist. Wenn die mir vorliegenden Zahlen korrekt sind, dann ist sie auch die Universität mit den meisten ArbeiterInnenkindern deutschlandweit. Bildungschancen sind in Deutschland leider immer noch ungleich verteilt. Und dass die Uni Kassel ihren Beitrag dazu leistet, diese unfairen Barrieren weiter abzubauen, darauf kann Kassel verdammt stolz sein. Aber die meisten Studierenden in Kassel leben unterhalb des Armutsniveaus. Diese soziale Verantwortung, der müssen wir uns alle immer wieder bewusst werden. Die Problematik ist in der aktuellen Zeit und im bevorstehenden Winter vielleicht so aktuell wie nie. Wie unser Stadtbaurat Herr Nolder in der vergangenen Stadtverordnetenversammlung darlegte, unterstützt die Stadt Kassel bereits die Universität und das Studierendenwerk bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum für Studierende. Vor wenigen Tagen erklärten Sie, Professor Dr. Clement, dass die Universität Kassel im Gegensatz zu vielen anderen Hochschulen in Deutschland ihren Lernbetrieb nicht einschränken werde, um Kosten zu sparen. Das spart im Großen und Ganzen nicht nur Energie, sondern auch die finanziellen Ressourcen der Studierendenschaft, und diese Entscheidung begrüßen wir ausdrücklich. An dieser Stelle möchte ich gerade mit Hinblick auf die Entschärfung der kritischen sozialen finanziellen Situation der Studierenden im kommenden Winter auch dem Studierendenwerk nochmal danken. Ein weiteres Thema, das die Stadt Kassel und die Universität gemeinsam betrifft, ist das Zusammenwachsen der Universität und der Innenstadt. Wir haben diesen Prozess als Stadtverordnete stets im Blick. Dazu dienen Städtebauförderungsmittel wie die Umgestaltung und Aufwertung des Pferdemarktviertels. Es soll weiter zusammenwachsen, was zusammengehört. Wir konnten im vergangenen Jahr hierbei schon sehen, dass der Verkehrsversuch von Christoph Nolder in der unteren Königstraße ein voller Erfolg war. Für uns Grüne ist außerdem schon lange klar, dass die soziale und ökologische Wende nur zusammengedacht werden kann. Auch hier geht die Universität Kassel klar voran. Nicht nur in der Energiekrise, sondern auch auf lange Sicht wollen wir hier die Synergieeffekte zwischen der Universität und der Stadt nutzen. Die regionalen Partnerinnenschaften und die vielfältigen Ausgründungen sind nur ein Baustein dessen. Wir begrüßen die von Ihnen vorgestellten Neuerungen, mehr Nachhaltigkeit im Fachstudium, CO2-neutrale Energieversorgung, die Einrichtung eines Green Office und das neue Kassel Institut für Sustainability. Diese Synergieeffekte wollen wir nutzen, denn unser erklärtes Ziel ist und bleibt Kassel klimaneutral 2030. Deshalb muss die Universität Kassel weiterhin Innovationsmotor für den Umbau der industriellen Produktion in Nordhessen sein, weiterhin Impulsgeber für erneuerbare Energien. Und in dieser Rolle wollen wir Sie kommunalpolitisch unterstützen. Professor Dr. Clement, Sie hatten vorhin in der Präsentation die Forschung der Universität Kassel als interdisziplinär und gesellschaftlich relevant bezeichnet. Dem kann ich nur zustimmen. Die Aufgabe der Universität ist immer auch, gesellschaftlich kritisch zu forschen und zu hinterfragen. Deshalb möchte ich klar betonen, für uns Grüne ist ein unabhängiges Dokumentinstitut, das sich frei entfalten und forschen kann, unheimlich wichtig, und wir unterstützen es. Dafür muss jetzt eine Konzeption für das Dokumentarinstitut erarbeitet werden und ein Standort gefunden werden. Sehr geehrte KollegInnen in der Stadtverordnetenfraktion, ich appelliere an Sie, damit das Realität werden kann, dass Sie gemeinsam mit uns die Standortsuche und die Unterstützung des unabhängigen Dokumentarinstituts voranbringen. Abschließend kann ich nur sagen, die Hochschule und die Stadt profitieren voneinander in vielfältiger Art und Weise. Wir Grünen sagen deshalb, so wie viele Fraktionen hier heute hoffentlich, der Universität Kassel weiterhin die größtmögliche Unterstützung zu.
Frau Hagelstein.
Sehr geehrte Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Anwesende, sehr geehrter Professor Dr. Clement. Vielen Dank für Ihren Bericht in der heutigen Stadtverordnetenversammlung. Die Universität ist ein wichtiger Bestandteil der Stadt Kassel. Die Universität Kassel ist nicht nur die einzige Universität in Nordhessen, sie ist auch ein Aufenthalts- und Lernort für rund 23.000 Studierende. Sie ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Umgebung und ein wichtiger Partner der Stadt in Sachen Dokumenta und Nachhaltigkeit. Mit dieser Rolle geht allerdings auch viel Verantwortung einher, vor allem im Stichpunkt soziale Nachhaltigkeit. Schon seit Jahren bemängeln ArbeitnehmerInnen der Uni Kassel die prekären Beschäftigungsbedingungen an der Universität. Die Befristungspraktik der Universität sorgt dafür, dass viele ArbeitnehmerInnen sich in Kassel kein sicheres Leben aufbauen können und von Vertrag zu Vertrag Angst haben müssen, nicht verlängert zu werden. Bei den wissenschaftlichen Beschäftigten sind knapp über 90% der ArbeitnehmerInnen befristet angestellt und bei allen Einstellungen im Jahr 2017 waren es sogar bei den technisch-administrativen Berufen ca. 76%. Sogar Lehrbeauftragte werden lediglich semesterweise vergeben, was zu großen Unsicherheiten auch bei Dozierenden führt. Der Kodex für gute Arbeit, der im letzten Jahr im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst beschlossen wurde, führt hier weiter zu einer Verschlechterung. Die wissenschaftlichen Hilfskräfte fallen nun als Jobkategorie ganz weg, was leider nicht bedeutet, dass diese MitarbeiterInnen als wissenschaftliche MitarbeiterInnen übernommen wurden und somit eine bessere Vergütung bekommen. Nein, von den 103 MitarbeiterInnen haben die meisten ihre Anstellung verloren. Als wäre das nicht schlimm genug, haben einige dieser wissenschaftlichen Hilfskräfte durch die Presse oder Mundpropaganda von der Problematik erfahren, statt von der Universitätsleitung als Arbeitgeber. Als großer Arbeitgeber der Stadt hätten wir uns hier eine transparente Kommunikation gewünscht, um die Fürsorgepflicht der ArbeitnehmerInnen gegenüber nachzukommen. Außerdem wünschen wir uns hier eine konstruktive Erarbeitung von Lösungen mit den ArbeitnehmerInnen gemeinsam. Wir würden uns daher freuen, wenn Sie noch einmal darauf eingehen würden, was Sie gegen diese prekäre Befristungspraxis der letzten Jahre, die Existenzängste schafft und verlässliche Karrierewege boykottiert, tun werden. Außerdem wüssten wir gerne, ob die technisch-administrativen und wissenschaftlichen Stellen im Zusammenhang mit dem Institute of Sustainability als unbefristete Stellen geplant sind. Sie haben es außerdem schon erwähnt in Ihrer Präsentation. Die Energiekostensteigerung ist unberechenbar und es ist unklar, wie sich die Situation über den Winter weiterentwickeln wird. Und das Energieeinsparungskonzept um 20% Einsparung ist löblich. Aber das Besondere an der Universität Kassel ist, dass die Uni einen hohen Anteil an Studierenden ohne Abitur hat. Die Uni Kassel hat auch einen hohen Anteil an Studierenden, die ArbeiterInnenkinder sind. Wir sind dankbar, dass die Uni Kassel so offen für Menschen ist, die aus Haushalten kommen ohne akademischen Hintergrund. Auch ich bin aus diesem Grund an die Uni Kassel gekommen und hätte an den meisten anderen Unis keine Chance auf ein Studium gehabt. Viele ArbeiterInnenfamilien haben allerdings auch nicht die Chance, ihre Kinder finanziell zu unterstützen, was die Universität diesen Winter vor besondere Herausforderungen stellen wird. Denn ein Winter, der finanziell hart für Institutionen wird, wird noch härter für Einzelpersonen. Viele Studierende werden sich eventuell nicht mehr leisten können, die eigene Wohnung zu heizen. Und bei Minusgraden in der Wohnung lernt es sich eher schlecht. Daher würden wir gerne noch wissen, welche Konzepte die Universität Kassel hat, die Universität zu einer Aufenthaltsmöglichkeit für Studierende zu machen. Haben Sie vor, die Öffnungszeiten der Bibliothek zu verlängern und Seminarräume auch abends für private Lerngruppen zur Verfügung zu stellen? Durch diesen Winter kommen wir nur, wenn wir solidarisch miteinander sind. Diese Solidarität darf aber nicht auf Privatpersonen abgewälzt werden. Wir wünschen uns vor allem von Institutionen wie der Uni Kassel, dass sie ihre soziale Verantwortung annehmen und die Studierenden nicht in der Kälte lernen lassen, sondern ihnen die Räume zur Verfügung stellen, die ja über Tag eh geheizt werden. Das ist nicht nur solidarisch, sondern auch energieeffizient. Wir wünschen uns eine soziale Universität, die weiterhin eine wichtige Institution in unserer Stadt bleibt, die ihre soziale Verantwortung anerkennt und weder ArbeitnehmerInnen noch Studierende im Regen stehen lässt.
Frau Bergmann.
Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Dr. Clement.
Erstmal vielen Dank. Sie haben gezeigt in Ihrem Vortrag, dass die Universität kein Stillstand ist, sondern sie entwickelt sich weiter, innovativ, in unheimlich vielen Facetten, was Sie heute auch nahegelegt haben und wir ja auch es positiv begleiten. Deswegen auch nochmal einen herzlichen Dankeschön. Ich hätte zwei konkrete Fragen, und zwar komme ich auf den Punkt regionale Partnerschaften, da sind Sie drauf eingegangen. Und ich nenne da mal drei Stichworte. Einmal Neugründung, Ausgründung, Fachkräftemangel, Universitätsabbrecher. Und in diesem Zusammenhang ist es ja so, Sie reden ja von der Region Nordhessen, soll ja zusammenwachsen. Und da ist meine Frage, weil ich sage jetzt mal 30% Studienabbrecher, dasselbe haben wir auch im Handwerk, an die 30% Abbrecher von Lehrberufen. So, das ist meine ganz konkrete Frage, ob es eine Kooperation gibt mit Handelskammer, Handwerkskammer und Betriebe. Weil Sie sagen, ich sag mal, SMA ist ein großer Player, VW ist ein großer Player, es geht ja auch viele kleine Betriebe. So, und da wollte ich gerne wissen, inwieweit Sie da eine Verzahnung haben an der Stelle. Und dann kommt meine zweite Frage, weil wir als SPD-Fraktion natürlich selbstverständlich die Universität positiv immer begleiten wollen. Sie haben es eben im letzten Satz angedeutet, aber wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was wäre Ihr Wunsch, was die Stadt Kassel machen könnte und was wir auf den Weg bringen würden? Das wäre meine Frage.
Herr Nölke, jetzt sind Sie dran.
Frau Vorsteherin, meine Damen und Herren, verehrte Frau Präsidentin, vielen Dank für Ihren heutigen Besuch und Ihren Bericht. Wir Freien Demokraten begrüßen ausdrücklich, dass sich die Universität Kassel auf einem hervorragenden Weg befindet. Für die Stadt Kassel und ganz Nordhessen ist eine leistungsfähige, zeitgemäß aufgestellte Universität von zentraler Bedeutung. Man kann kaum hoch genug schätzen, wie wichtig eine solche Einrichtung wie die Universität Kassel ist, um junge, talentierte Menschen in unsere Stadt zu halten und zusätzlich von außerhalb anzulocken. Denn hochwertige Bildung ist der Schlüssel zu individuellen Lebenschancen und damit zugleich zu gesamtgesellschaftlichem Wohlstand. Wir Freien Demokraten begrüßen ausdrücklich, dass es die Universität Kassel geschafft hat, einen Schwerpunkt auf die MINT-Fächer zu legen. Geistes- und Sozialwissenschaften tragen zweifellos zum geistigen Wohlstand eines Landes bei und haben ihren berechtigten Platz auch an der Universität Kassel. Dies gilt insbesondere, wenn sie sich den großen Zukunftsthemen widmen, wie etwa als Teil des breit angelegten Instituts für Nachhaltigkeit. Die Zukunftsfähigkeit unseres Lebens und Arbeitens hängt aber vor allem an Innovationen in die technisch-naturwissenschaftlichen Forschung und Anwendung. Es wird niemanden wundern, dass uns Freien Demokraten besonders die Unterstützung von Gründungen am Herzen liegt. Hierauf sind Sie auch eingegangen, Frau Präsidentin. Über 300 Unternehmen sind aus unserer Universität hervorgegangen. Sie bringen als Startups Innovationen in unserer Gesellschaft. Sie übertragen mit Hilfe der Einrichtung Uni Kassel Transfer neue Erkenntnisse in die Wirtschaft. Sie verbessern überall unser alltägliches Leben und schaffen Tausende von hochqualifizierten Arbeitsplätzen. Frau Präsidentin, was diese Ziele angeht, Ausgründung, Start-up-Kultur an Hochschulen, Wissens- und Technologietransfer, können Sie jederzeit auf die Unterstützung der Freien Demokraten zählen. Denn die FDP versteht Kassel als Stadt der Gründer, als Ort der Innovation, des freien Denkens, der modernsten Konzepte. Nicht nur inmitten Deutschlands, sondern auch inmitten des Wettbewerbs um die besten Ideen und klügsten Köpfe. Für diese Vision setzen wir auf die Universität Kassel und ihre Zusammenarbeit mit der nordhessischen Wirtschaft. Zuletzt erlauben Sie mir noch eine persönliche Anmerkung zur Universitätsgesellschaft. Als langjähriges Mitglied dieser Gesellschaft habe ich ihre Entwicklung in den letzten Jahren aufmerksam verfolgt. Sie hat über Jahrzehnte Großes geleistet, wie beispielsweise die Errichtung des Bootshauses der Universität an der Fulda. Dafür gilt dem Vorsitzenden der Universitätsgesellschaft, Andreas Fehr, stellvertretend für allen ehrenamtlich dort Engagierten, an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön. Die geplante Auflösung auf der Mitgliederversammlung im nächsten Monat bedauere ich daher sehr. Aber angesichts der anhaltenden Nachfolgeprobleme im Vorstand halte ich die von Ihnen angeregte Lösung für den bestmöglichen Weg. Ob als Verein oder als universitäres Netzwerk. Wichtig ist vor allem, die Unterstützung für die Universität und den Austausch mit der Stadtgesellschaft zu erhalten. Frau Präsidentin, ich wünsche unserer Universität nur das Beste und Ihnen stets eine glückliche Hand. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Weitere Wortmeldungen liegen uns nicht vor. Es gab ja jetzt, Herr Dr. von Rüden wollte noch eine konkrete Frage stellen. Wir gehen jetzt ja nicht in die Diskussion, sondern Sie haben einige Anregungen und auch Fragen gestellt, hinterlassen. Frau Professor Clement wird darauf eingehen, sofern das möglich ist. Aber der Diskurs, der Dialog hier mit Politik und Wissenschaft hört ja nicht auf. Ich würde Herrn Dr. von Rüden bitten, seine Fragen zu stellen. Und dann hat Frau Professor Clement zumindest heute das letzte Wort.
Frau Vorsteherin, das möchte ich natürlich nicht haben, das letzte Wort, sondern die Präsidentin. Sie hat aber ein faszinierendes Bild entworfen von dem im Entstehen befindlichen Kassel Institute for Sustainability. Und Sie haben angesprochen, bitte? Alles gut. Und Sie haben angesprochen, die zwischen den Fächern liegenden Themen. Das war Ihr Leitmotiv im Zusammenhang mit den vier Kernprofessuren. War für mich alles nachvollziehbar, bis zu dem Punkt, vorletzte war es, glaube ich, an dem es darum geht, die Möglichkeiten für die Studierenden auszuloten. Denn es geht ja wohl nicht nur um Forschung, sondern es geht um Lehre und es geht dann auch um Berufsbilder und Möglichkeiten, das, was erlernt wird an der Universität, später im Beruf verwerten zu können. Und da fehlt mir noch so etwas die Abrundung und da würde ich Sie noch mal um ein Wort bitten der Information.
Das ist ja wirklich schön hier bei Ihnen. Ich war ja ganz dankbar, dass wenigstens die Linke mal ein paar kritische Wörter gesagt hat. Sonst würde ich hier... Also es ist wirklich schön. Sie sind alle so unterstützend. Und ich meine das ganz ernst. Ich sage das auch immer den neuen ProfessorInnen, wenn die zu uns kommen. Und die ja dann mitunter sagen, naja, in München ist auch schön oder in Harvard ist auch schön oder so. Und dann sage ich, ja, aber in Kassel ist auch schön. Und ein Grund, warum es hier so schön ist, das ist, dass die Stadt uns so offen annimmt. Also ich sage denen immer, man kann eigentlich relativ schnell, wenn man ein bisschen nett ist und sich ein bisschen bemüht, dann darf man eigentlich relativ schnell mitspielen. Also man darf an Themen mitmachen, ne? Man darf Ilona Friedrich mal ein Projekt gemeinsam gestalten, haben wir schon gemacht. Man ist relativ schnell in so einer, dieses Gefühl, was ich jetzt gerade habe, kriegen auch unsere neuen ProfessorInnen und unsere Studierenden und das ist eigentlich wichtig. Und das ist vielleicht sogar noch wichtiger als Renommee an einer, weiß ich nicht, oder eine coole Partyszene in Berlin oder so. Und da bin ich wirklich dankbar für. Also genau das, was Sie gesagt haben, Herr von Rügen, die Verbundenheit mit der Region, das ist nicht nur ein Wort, ne? Das ist wirklich für uns sehr spürbar. Zu ein paar Themen möchte ich gerne noch ein bisschen was sagen. Also die Frage von Präsenz, das hatten Sie gesagt, Frau Elzner. Wir sind ja nicht die einzige Uni. Wir hatten neulich in der Hochschulrektorenkonferenz die Universitätengruppen und wir waren uns an allen Universitäten einig, dass jetzt Präsenz total wichtig ist an Universitäten. Und Präsenz in Hessen und in, also das war jetzt national, ne? Das war in der Bundesrepublik. Wir wollen das wirklich machen. Wir wollen das machen, weil wir schon während der Corona-Zeit das Gefühl hatten, die Studierenden kommen eigentlich ein bisschen kurz. Also am Anfang hat es immer geheißen, ja, die Studierenden leisten einen Beitrag, damit die alten Leute nicht krank werden. Dann waren erstmal die SchülerInnen dran und irgendwie die Studierenden kamen dann nicht so richtig zum Zuge. Und wir merken, dass es nicht gut tut. Also dass es Menschen wirklich auch schlecht geht mit so viel Distanz. Und deswegen ist es für uns alle Hochschulen, die ich kenne, wichtig, solange es irgend geht, ich meine, wir haben auch die Pandemie, ne? Aber solange es irgend geht, diese Präsenz aufrechtzuerhalten. Und dabei spielt eine Rolle, dass wir warme Räume anbieten wollen, aber wir sind natürlich jetzt auch kein Wärmeraum oder so. Also da passiert noch sehr viel mehr als nur ein warmer Ort, ein warmer Aufenthaltsort. Und das ist uns allen gemeinsam wichtig. Thema prekäre Arbeit. Diese Zahlen, die Sie genannt haben, die beruhen darauf, dass, ich glaube, Sie hatten es auch gesagt, im Jahr 2017 mal ein Personalratsmitglied eine Strichliste geführt hat und immer einen Strich gemacht hat, wenn sie in einem Einstellungsverfahren an einem befristeten Vertrag beteiligt war. Jetzt ist es ja so, wenn Sie 5 Leute haben, die unbefristet beschäftigt sind, dann müssen Sie da praktisch nie einen neuen Vertrag abschließen. Die sind 40 Jahre da und dann bis der nächste, ne, dann haben Sie irgendwie einen Durchschnitt von 8 Jahren, wo Sie keinen einzigen Vertrag abschließen müssen. Während wenn Sie befristete Verträge haben, dann müssen Sie ganz viele, weil die einfach viel schneller auslaufen. Ich sage das deswegen, die Zahl von 90% ist schlichtweg falsch. Das ist so nicht. Also oder man kann das so sagen. Also man kann sagen, wir haben in einem Jahr 90% immer befristete Verträge abgeschlossen. Ja, wenn die ein Jahr gehen, muss man sie einmal im Jahr neu abschließen. Das ist so. Und die unbefristeten Verträge, die wir natürlich gerade im administrativ-technischen Bereich in großer Überzahl haben, die müssen sie halt sehr viel seltener abschließen, weil die Leute nicht so oft ihren Arbeitsplatz wechseln. Was richtig ist, ist, dass wir vor der Promotion befristete Verträge machen. Das bedeutet, jemand hat fertig studiert und möchte jetzt gerne seine Dissertation schreiben. In meinem Fall beispielsweise über berufliche Bildung in Chile in den Jahren zwischen Pinochet, Allende Pinochet und Frei. Da bezahlt der Staat, hat mich damals 4 Jahre lang dafür bezahlt, dass ich 4 Stunden Lehre in der Woche gemacht habe und dass ich mir über dieses Thema berufliche Bildung in Chile zwischen Allende und Frei Gedanken gemacht habe und nachher einen Doktortitel erworben habe. Und das war ein befristeter Vertrag. Dadurch, dass das ein befristeter Vertrag war, konnte nach 4 Jahren jemand anders auch eine Doktorarbeit schreiben. Wenn der unbefristet gewesen wäre, würde ich jetzt vielleicht immer noch auf diesem Vertrag sitzen und würde bis ich jetzt in 10 Jahren in Rente gehe, könnte da auf dieser Stelle niemand mehr promovieren. Ich finde das vollständig in Ordnung, dass man bis zur Promotion einen befristeten Vertrag hat. Und das uns vorzuwerfen, dass das prekär ist, da muss ich sagen, es gibt viel prekäre Arbeit in Deutschland auch. In einem Büro zu sitzen und sich über ein Promotionsthema Gedanken machen zu können, hat auch Vorteile. Was nicht bedeutet, dass das eine einfache Zeit ist. Also ich habe viel Existenzängste gehabt. Ich war in der Zeit alleinerziehend mit dem Kind und ich habe viele Albträume gehabt und wusste nicht, wie das weitergeht und ob ich mich in der Wissenschaft würde etablieren können. Das ist unbenommen. Trotzdem ist es was anderes als prekäre Arbeit. Das möchte ich einfach an der Stelle auch mal ganz deutlich sagen. Dann haben Sie gesagt, der Kodex für gute Arbeit. Der Kodex für gute Arbeit ist, also wir haben an der Universität Kassel eine Richtlinie für gute Beschäftigungsverhältnisse abgeschlossen. Daraufhin wurde von der Landesregierung auch durchaus getriggert durch dieselben Interessengruppen, die ich bei Ihnen durchscheinen höre, eingefordert, müsse einen Kodex für gute Arbeit machen. Dann haben Sie gesagt, vollkommen richtig, darin wurden befristete Beschäftigungsverhältnisse angeprangert. Die Frage mit den wissenschaftlichen Hilfskräften ist eine, die schon in der vorausgegangenen Hochschulgesetz in der Novellierung abgeschafft worden ist. Ehrlich gesagt, an der Stelle sind wir mit dem Gesetz schon etwas länger so umgegangen, dass wir die trotzdem hatten, diese Kategorie. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. Man kann nicht fordern, und das gleiche Thema werden wir bei dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz auf Bundesebene im Frühjahr wieder haben. Es ist ein bisschen schwierig zu fordern, zu sagen, wir schaffen jetzt alle befristeten Arbeitsverhältnisse ab und hoffen dann, dass wie durch Zauberhand so viele Ressourcen da sind, dass man die alle für immer unbefristet beschäftigen kann. Wissenschaftliche Hilfskräfte ist eine Kategorie von Menschen, die haben gerade fertig studiert und sind zum Beispiel auf dem Weg in eine Doktorarbeit und man hat nicht sofort einen Anschlussvertrag. Oder das sind Menschen, die haben ein Studium schon abgeschlossen und machen jetzt ein anderes Studium. Also das sind keine ganz normalen Arbeitskräfte, sondern das sind in der Regel Menschen, die sich auf dem Weg irgendwohin befinden. Diese Kategorie ist abgeschafft worden. Ich persönlich bedauere das. Wir haben immer gesagt, wir brauchen diese Kategorie für Übergangsfinanzierung, für die Frage, will jemand promovieren, weiß es vielleicht noch nicht. Das ist abgeschafft worden. Das dann nachher zu beklagen und zu sagen, das ist eine Riesenschweinerei, weil jetzt 100 Leute arbeitslos werden, das ist, finde ich ehrlich gesagt an der Stelle schwierig. Also man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man befristete Arbeitsverhältnisse abschafft, gibt es nicht automatisch unbefristete Stellen für alle auf der nächsthöheren Qualifikationsstufe. Das wird so nicht sein. Das wird auch bei der Frage, was passiert nach der Promotion auf Bundesebene, nicht stattfinden. Und wenn Sie sich da ein bisschen das genauer angucken wollen, dann gucken Sie mal nach Berlin, was da passiert ist, als die ein entsprechendes Gesetz verabschiedet haben. Das zu der Frage prekäre Arbeit. Was nicht heißt, dass es nicht verbesserungswürdige Arbeitsplätze an Universitäten gibt, also alles, was zum Beispiel im Drittmittelbereich passiert, ne, das ist zum Teil ganz problematisch. Aber in den Kategorien, die Sie jetzt gerade benannt haben und vor allen Dingen in den Dimensionen, die Sie benannt haben, finde ich, ist es schlichtweg unzutreffend. Das möchte ich an der Stelle auch mal ganz deutlich sagen. Dann das Thema, Frau Bergmann, Sie hatten gefragt, Neugründung, Ausgründung, Fachkräfte, wie geht das zusammen und kooperieren wir da mit Handwerkskammer und IHK und dem? Ja, natürlich, Abbrecher. Ne? Ich bin Berufspädagogin, also die Frage von Fachkräftemangel, die Frage, wie kriegt man Menschen in Ausbildung, da habe ich mich beruflich die letzten 25 Jahre mit beschäftigt und das ist mir ein echtes Anliegen. Es gibt einen Mechanismus, für den wir alle hier im Raum überhaupt nichts können und der an der Stelle ganz schwierig ist. Wir kriegen Geld pro Studierende in Regelstudienzeit. Das heißt, da kommen Menschen zu uns und wir kriegen für die Geld in den 6 Semestern Bachelorstudium, die Regelstudienzeit sind. Während dieser 6 Semester würden wir irrational handeln, wenn wir sagen würden, weißt du was, ehrlich gesagt, ich glaube, das wird hier nichts. Wollen wir mal zusammen nach einem Ausbildungsplatz suchen? Das wäre manchen Fällen wäre das Richtige zu tun. Wenn wir das aber tun, verlieren wir 6.000 Euro pro Studierendem pro Jahr. Das ist der Mechanismus. Jetzt ist es natürlich im richtigen Leben so, dass wir es da mit Menschen zu tun haben. Wir beraten Studierende. Nicht jeder Professor weiß, wie dieser Finanzierungsmechanismus ist. Ich will nur sagen, es gibt da irgendwie so einen Webfehler im System. Da muss man mal auf einer anderen Ebene noch mal genauer hingucken, was da unter Umständen auch Menschen in dem System sozusagen verharren lässt. Ja, dann trauen die sich nicht, ihren Eltern zu sagen, dass sie sich eigentlich nicht wohlfühlen an der Uni. Die Eltern, was mich ja auch immer wundert, fragen eigentlich nicht. Finde ich auch immer eigenartig. Und dann halten die sich an der Uni auf und irgendwann brechen sie ab. Und das ist eigentlich ein schlechter Weg, das wissen wir auch. Und wir sind jetzt dabei, da wirklich näher auch an die Studierenden ranzugehen. Das hat auch was mit der verbesserten Betreuungsrelation zu tun. Aber ja, es gibt diese Studienabbrecherprojekte. Wir haben Beratungsservice, wir haben Career-Service, wir arbeiten mit den Kammern zusammen. Na klar. Dann hatten Sie gefragt, welchen Wunsch ich frei habe. Da muss ich sagen, das überfordert mich. Ich glaube, ich wünsche mir vor allem, dass die gute Kooperation und dieses, wir hören einander zu, wir besuchen einander, wir arbeiten miteinander, wir klären Themen miteinander, dass wir das alle zusammen beibehalten. Ich finde, das läuft unglaublich gut und wir haben, glaube ich, alle in den letzten Jahren gelernt, Dinge auch nicht so einfach für selbstverständlich zu sehen. Ich sehe das überhaupt nicht als selbstverständlich an und ich würde mir wünschen, dass das einfach genauso bleibt, wie es ist. Und dann der Punkt MINT. Ja, das ist so. Wir haben, ich glaube auch, dass wir sind ja die zweitgrößte Technische Universität in Hessen nach Darmstadt. Ne? Wir sind auch überhaupt nur die zweite, also es gibt dann keine dritte mehr. Und das haben wir zum Teil, ist das zu wenig bekannt. Also die Menschen nehmen die Universität Kassel nicht als technische Universität wahr, das ist es aber. Und das müssen wir auch noch deutlicher machen und mehr nach vorne bringen, das finde ich auch. Gleichwohl würde ich sagen, für eine Gesellschaft sind auch zum Beispiel Lehrkräfte wirklich richtig wichtig. Und es gibt auch noch andere Berufsgruppen. Ich finde zum Beispiel, wir haben die Landwirtschaft zu wenig im Blick. Also was die Landwirtschaft gerade jetzt für die Region bedeutet. Ne? Also es gibt auch noch ein paar andere Themen. Architekten sind auch nicht verkehrt, wenn das alles nicht wieder einfällt und so. Also es gibt noch ein paar andere Themen, aber ich finde auch, MINT ist wichtig. Und zuletzt war die Frage, wie kriegt man das zusammen mit den Berufsfeldern, die so zwischen Themen liegen? Meine Beobachtung ist, wenn Sie mal Stellenanzeigen angucken, was Unternehmen so suchen, da steht ganz selten, wir suchen einen Mechatroniker, Punkt. In der Regel steht da, was man sich von dem Mechatroniker noch erwartet und wo die unterwegs sein sollen thematisch und welche Kompetenzen die mitbringen sollen. Und das liegt in der Regel nicht nur in einem Fach, sondern dann geht es um Führungskompetenzen, dann geht es darum, dass die Dinge einordnen können, dass sie den gesellschaftlichen Bezug herstellen können. Also die Welt ist nicht nach Fächern organisiert. Und interdisziplinäre Kompetenzen werden immer wichtiger, wenn wir Probleme lösen wollen. Nehmen Sie mal, ich habe jetzt nur einen Punkt gehört, als ich kam, Sandershäuser Berg. Wenn Sie das Thema nur wirtschaftlich angucken, wenn Sie einen Betriebswirt fragen, kriegen Sie eine Antwort. Wenn Sie einen Ökologen fragen, kriegen Sie eine andere Antwort. Wenn Sie, wenn Sie dann nur nach Fächern vorgehen, kriegen Sie die unterschiedlichsten Antworten. Sie brauchen eigentlich jemanden, der das hinkriegt, diese Perspektiven gegeneinander abzuwägen und zu sagen, juristisch ist es so. Vom Naturschutz ist es so. Die Feldlerche ist das. Betriebswirtschaftlich wäre es so. Erschließen, das Gelände kostet so viel. Also, dass man das zusammendenken kann. Und das ist das, was wir mit diesen Studiengängen erreichen wollen. Dass Menschen wirklich handlungsfähig werden in einer wahnsinnig komplizierten und komplexen Gesellschaft. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Herzlichen Dank für die Fragen. Ich hoffe, wir bleiben weiter im Gespräch. Vielen Dank.
Ja, ich schließe mich dem Dank an. Von unserer Seite ebenfalls herzlichen Dank. Es ist schade, dass die Fragen und das Suchen nach Antworten an der Stelle nicht weitergehen kann. Ich bin ganz sicher, dass der Dialog weitergeht, denn es ist ja deutlich geworden, wir brauchen uns. Wissenschaft, Politik und auch Praxis braucht diese Zusammenarbeit.